Nein, 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 nein.
Ja.
Ich habe heute etwas sehr Schlaues gemacht.
Und zwar.
Ich habe mich gleichzeitig noch mit meinem Handy aufgenommen. Und ihr könnt euch jetzt alle sicher sein, dass ihr jetzt gerade die Handyaufnahme gehört habt.
Ich habe einen ganz einfachen Geschmack, bin immer mit dem Besten zufrieden. Oscar Wilde.
Jetzt habe ich eigentlich keine Chance. Ich hatte Mut, ist nicht die Eiche, die jeden Sturm kommen sah, sondern eine Frühlingsblume, die im Schnee ihre Knospe öffnet. Captain Cook. Nee, hier steht nicht, von wem die Zitate. Ah, doch, Helena Penner. Von Helena Penner.
Aha.
Ja, so kann ich.
Schön.
Zitate kann ich. Nicht so. Lass uns nicht von Zitaten sprechen, sondern Taten walten lassen. Ich habe gesehen die Woche bei Letterboxd, dass du Liberal Arts gesehen hast und habe dann auch Liberal Arts geguckt. Weil ich vorhatte, den auch zu schauen und dann gedacht, das ist eine gute Chance, den auch zu gucken und jetzt drüber zu reden.
Ja, schöner Film, oder?
Ja, hat mir sehr gut gefallen. Wie hat er dir gefallen?
Mir da auch ziemlich gut gefallen. Fun Fact über Liberal Arts. Zac Efron spielt mit.
Zac Efron spielt mit. Voll die gute
Ja.
Rolle, fand ich übrigens.
Er ist dieser fertige Typ, oder? Der ihn mit auf die Party nimmt und der die mit ihm zusammen umarmen sie einen Baum.
Ja.
Aber sie machen so Übungen, dass er zu sich selbst findet, oder?
Das, was du immer gut kannst, ist in Filme einzusteigen, mitten in der, also in der Mitte, sodass jeder dabei ist, der den Film nicht gesehen hat.
Nee, das ist wie in diesen richtig guten Serien, wo dann, bevor die Serie beginnt, die Folge, kommt so eine Szene, die so in der Mitte oder Ende der Folge ist. Und dann denkt man, oh, was ist das jetzt? Und wie kommen wir da hin? Und dann kommt alles, was davor ist. Und dann kommt diese Szene und dann denkt man, ah, das war ja das, das kam ja schon davor. Und dann kommt noch was danach. Und das ist dann richtig krass. So ist das jetzt.
Wir hätten auch unseren Podcast so machen sollen, dass wir einfach in der ersten Folge über das sprechen, was wir eigentlich in der 30. Folge besprechen. So wie bei Breaking Bad und dann in der zweiten Staffel und dann bauen wir das so nach und nach, das Gespräch
Ja, genau.
erst
Das
fort.
meine ich mit diesen richtig guten Serien, mit diesen richtig guten Folgen.
Naja.
Nee, Liberal Arts ist ein Film von und mit Josh Radnor,
Passt.
dem Ted bei How I Met Your
Passt
Mother.
zum Thema Serien.
Ja, genau. Da hätte ich jetzt eine tolle Überleitung machen können. Egal. Und der spielt den 35-jährigen Jesse Fisher, der in New York lebt, steht hier auf Wikipedia. Ja, und er arbeitet in so einer College-Zulassungsstelle und ist irgendwie nicht besonders glücklich mit seinem Leben, weil es ihn eigentlich langweilt. Und dann bekommt er eine Einladung von seinem ehemaligen Prof an der Universität. Welche Universität war das?
Ist eigentlich egal. Irgendeine
Ja, hat er
geisteswissenschaftliche.
jedenfalls Liberal Arts studiert, also freie Künste. Und dann freut er sich total und fährt dahin zu seinem ehemaligen College und irgendwie verliebt er sich total in das College wieder und erinnert sich halt an die alte, gute Zeit, als sein Leben noch toll war und er gemacht hat, was er wollte, 1000 Bücher gelesen hat und darüber geredet. Und dann lernt er da eine Studentin kennen und verliebt sich in sie so ein bisschen und sie verliebt sich in ihn, total. Und dann fährt er aber wieder weg. Die schreiben Briefe und schicken sich Musik und dann kommt er irgendwann wieder.
Ich höre auf, oder?
Und so weiter und so fort, ja.
Gut.
Aber es ist sehr schön. Also ich finde die Dialoge ziemlich gut, weil die so viele Themen übers Leben ansprechen und übers Älterwerden und was man im Leben erreichen will, ob man glücklich ist. Und er hat irgendwie so eine ruhige, aber trotzdem noch heitere Stimmung. Ich weiß nicht, er ist irgendwie witzig und traurig. Einfach schön. Fand ich. Ohne dass die Story jetzt irgendwie super mega geil wäre oder so.
Ja. Also, was ich danach gedacht habe, ist, als ich so überlegt habe, wie gut ich den Film fand, dass es so Filmkategorien gibt, die es schwierig haben, dass man sagt, boah, das war jetzt so ein Weltklasse-Film, 5 Sterne dafür. Einfach, weil die so ruhig bleiben, während vielleicht so mittelmäßiger Actionfilm oder so, man danach dann sagt, bei so einem James Bond oder so, boah, das war fast einer der besten Filme aller Zeiten, weil die einen so euphorisieren. Und so ein Film, der so ein normales Leben irgendwie zeigt, dann oft, irgendwie, obwohl der voll gut ist, einen danach nicht so euphorisiert nach draußen oder vom Sofa aufstehen lässt.
Ja, genau. Die Charaktere sind einfach gut und es ist irgendwie schön, denen zuzugucken, aber es ist jetzt nicht so, dass man die ganze Zeit voll mitfiebert oder wie du sagst, euphorisiert wird davon, was passiert.
Ja.
Das ist halt so aus dem Leben raus, irgendwie die Geschichte, also auch das Ende, ohne es jetzt zu verraten.
Eigentlich ist ein Film, das spoilern eigentlich egal. Aber was ich beim Ende voll gut fand und auch für den Film allgemein, er hat halt so ganz viele kleine Sachen, die am Schluss alle zu einem Ende führen. Also alles passt am Schluss. Ganz am Anfang geht die Hauptperson in so eine in so einen Buchladen und guckt die ganze Zeit solche Bücher an und eine der Kassiererinnen im Buchladen guckt ihn dann so an, sodass man denkt, oh, da könnte jetzt was laufen oder so und darum geht der Film. Und am Schluss kommt er, naja, er kommt halt mit ihr zusammen. Spoiler Alert. Ihr habt die jetzt zuerst gehört. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt. Und irgendwie passt dann am Schluss halt irgendwie alles und kein Ende, also kein Strang bleibt irgendwie offen, sondern alles wird am Schluss nochmal zusammengeführt, aber nicht in so einer Sinne, dass irgendwie alles dann super gut ausgeht, sondern einfach, dass alles nochmal erwähnt wird. Und das Witzige ist, dass im Film selber, wie bei Kafka mit einer Schlüsselparabel, das auch erzählt wird. Weil nämlich die Zac Efron spielt ja mit. Und ja. Er spielt. Ich fand, glaube ich, das die beste Rolle, in der ich Zac Efron jemals gesehen habe. Die zweitbeste ist in Neighbors oder im deutschen Titel Bad Neighbors.
Hast du ihn geguckt?
Ja, im Kino sogar. Der ist gut, okay. Der ist empfehlenswert.
Okay, tatsächlich?
Ja, tatsächlich. Besser als Ted. Also der mit dem Bär. Ist
witziger.
Viel witziger. Ist wirklich lustig und wenig für so eine Komödie, wenig Witze, die man irgendwie schon mal gesehen hat. Also solche Klassiker und so. Sondern irgendwie doch an vielen Stellen witzig und coole Figuren und so. Also ist echt nicht schlecht. Und der spielt so einen Hippie, der irgendwie immer nachts im Park sitzt. Und so ein bisschen, wenn man das Ganze jetzt irgendwie literarisch analysieren würde, so sein Engel sein könnte. Weil er irgendwie immer dann auftaucht, wenn die Hauptperson Jesse eben braucht. Und der erzählt dann, dass es bei einer Raupe ja so ist, dass es da irgendwelche Zellen gibt, die irgendwann im Leben von einer Raupe auftauchen und die der Raupe sagen, dass sie jetzt langsam sich in einen Schmetterling verwandeln soll. Und alle anderen Zellen bekämpfen diese einzelnen Zellen. Aber am Schluss schaffen es die Zellen eben dann doch, diese kleinen Zellen, dass die Raupe dann sich einen Kokon baut und in dem Kokon sich auflöst und dann zu einem Schmetterling wird. Und dann meint er irgendwie so, dass am Schluss immer alles irgendeinen Sinn ergibt und zu einem guten Ende führt. Und so ist es dann irgendwie im Film auch, dass sogar alle kleinen Begegnungen, die irgendwie passieren, am Schluss alle eine große Bedeutung haben und wichtig sind eigentlich fürs Ende. Oder?
Ja, das ist auf jeden Fall stimmig dann. Ich finde voll gut mit dem Schmetterling, das hatte ich total vergessen.
Also ich glaube auch, dass er das extra so eingebaut hat, weil es dann halt auch so passt für alles.
Ja, klar. Passt, ja, wirklich.
Weil er trifft ja auch diesen psychisch kranken Jungen, der so ein bisschen depressiv ist, der das gleiche Buch liest, was er auch mal gelesen hat.
Ja.
dem er dann so drüber hinweghilft und der ihn dann anruft, als er einen Selbstmordversuch begeht. Und deswegen überlebt er dann nur und so. Und das ist ja auch eigentlich sowas, was am Anfang, wo man am Anfang denkt, naja, richtig Sinn ergeben hat es ja dann auch nicht. Also, als er ihn das erste Mal trifft. Fand ich irgendwie schön. Aber können wir uns ganz kurz darüber auslassen, dass der Name für die Hauptperson überhaupt nicht passt?
Bessie Fischer. Ja, ich auch, als ich das gerade gelesen habe auf Wikipedia, fand ich es komisch, dass er so heißt.
Oder? Ich überlege gerade, wer ist auch Jesse?
Pinkman.
Deswegen wahrscheinlich, oder? Cross Breaking Bad.
Vielleicht.
Ich weiß
nicht. Ja.
Aber ich fand, was hat irgendwie, es passt gar nicht so auf die Person Jesse Fischer. Hat irgendwie überhaupt nicht gepasst. Was war denn deine Lieblingsszene im Film? Hast du eine Lieblingsszene? Ich schon.
Ich glaube. Nee, weiß nicht. Ziemlich cool fand ich die Szene, als er überlegt, ob er zu alt für sie ist.
Die ist richtig gut.
Für Sibi, die Studentin. Ja. Wo er auf diesem College-Blog die Zahlen aufschreibt, wie alt sie sind, irgendwie 35 und 19, und dann zieht das voneinander ab und dann kommt er auf 16 Jahre. Und dann überlegt er, als ich 16 Jahre alt war, war sie 0. Und geht es dann so durch und dann irgendwann schreibt er dann so auf, wenn ich 85 bin, dann ist sie 69. Und dann findet er das ganz gut. Und dann ruft er sie an.
Ja, das fand ich auch total lustig. Das fand ich auch gut. Er ist auch filmisch schön gemacht. Also ruhig, so wie unser Gespräch auch gerade, aber sehr, sehr ruhig. Aber auch sonst sehr schön, auch immer, wenn er von der Stadt auf zu dieser Universität fährt, ist immer diese schönen Landschaftsbilder, die irgendwie dann immer so hin und her gehen, das fand ich irgendwie cool. Und die Musik ist klasse.
Stimmt.
Stimmt. Weil sie tauschen sich dann über klassische Musik aus und er läuft dann so durch New York und das finde ich, ist richtig cool.
Was ist deine Lieblingsszene?
Meine Lieblingsszene ist, Jesse bemerkt irgendwann in dem Film, dass, und er ist ja auf der Uni und er findet Literatur so geil und so, dass seine Freundin zu dem Zeitpunkt, also das junge Mädchen, dass sie Twilight gelesen hat und dass sie ein Twilight-Buch hat.
Ach so,
und
ja.
Und es ist faszinierend, dass er kein einziges Mal Twilight sagt. Also ich weiß nicht, hast du auf Deutsch oder auf Englisch geguckt?
Auf Englisch.
Ja, okay, sagt er im Englischen, sagt er Twilight?
Ich weiß ich glaub, nicht, ich bin nicht sicher.
Glaub, er sagt immer Vampires.
Er sagt dieses Vampirbuch ja, genau. Da und so. Aber das ist so ab, also ist absolut klar, wer es gemeint ist.
Ja, es ist auch das Buch. Also das Cover ist das englische Cover und so, es stimmt alles.
Ja.
Und dann liest er dieses Buch, als er dann. Und es gibt so viele Figuren. Es gibt ja auch noch diese Professorin, die er früher hatte, auf die er steht.
Ja,
der
stimmt.
Sex hat.
Die ist mir auch gerade wieder eingefallen. Ja.
Weil die sieht ihm dann seine frühe Literatur.
Boah, das ist auch eine richtig gute Szene.
und ihm ist es peinlich, dass er Twilight liest und danach macht er immer so eine Zeitung hinten dran. Und danach diskutieren sie über das Buch.
Oh. Also er will mit ihr diskutieren. Aber sie will ja nicht mit ihm, weil sie das Quatsch.
Ja, sie diskutiert am Anfang ja schon ein bisschen mit ihm und sagt, warum sie das gut findet, weil sie halt findet, dass einem Bücher gefallen müssen und die nicht immer die höchste Literatur sind. Und er zerreißt das Buch voll. Das fand ich total gut. Und dann sagt sie was ich richtig gut fand. Und zwar sagt sie, dass wenn einem was gefällt, dann soll man drüber reden. Und wenn einem was nicht gefällt, dann soll man halt die Klappe halten. Was nicht immer stimmt, aber was so in dem Punkt halt schon irgendwie so richtig ist, weil eigentlich braucht man ja gegenüber Twilight jetzt nicht so snobbisch sein, wenn es halt Leuten gefällt, ist ja egal. Dann soll man denen halt andere Sachen zeigen, die einem selber gefallen. Aber man muss es denen ja eigentlich nicht kaputt machen.
Find ja, ich. Aber es stimmt nicht immer.
Nein, es stimmt nicht immer, man muss auch manchmal sagen, wenn Sachen Quatsch sind.
Ja.
Der Hintergrund. genau. Nee. Welche Szene fandst du noch gut mit der Professorin? Weil du gerade gemeint hast, die Szene mit der Professorin ist auch so gut.
Ja, da hat er doch dann Streit mit Sibi, weil sie ihn gefragt hat, ob er mit ihr schläft. Oder?
Ja.
Und er hat dann rausgefunden, dass es ihr erstes Mal wäre und dann will er nicht der sein, weil es so viel Verantwortung ist und weil er so viel älter ist und er nicht so ganz weiß, ob es richtig ist. Und dann streiten sie sich total und dann geht er irgendwie auf die Party, die da gerade am College ist. Und nein, sie geht auf die Party, oder?
Ja, sie hat ihr erstes Mal dann mit dem Typen, den man ganz am Anfang schon mal kennengelernt hat.
Ja, genau. Und er geht irgendwo, wo geht er hin?
Er geht einfach...
Ich glaube auch auf so eine Veranstaltung am College. Auf jeden Fall sieht er dann seine Ex.
Er geht einfach, er ist doch nur in der Bar.
Ah, er ist in der Bar, genau, stimmt. Und dort trinkt er dann was mit seiner Ex-Professorin und dann meint sie, ob er mit ihr wegfahren will, ihr nach Hause oder in ein Hotel, ich weiß es nicht.
Darf ich dich ganz kurz noch korrigieren? Und zwar trinken sie nicht, sondern sie essen Pommes. Sie lädt ihn auf Pommes
okay.
ein.
Ich dachte, sie trinken sicher
was. Das ist noch grandioser. Nee, sie sagt doch, sie hat jetzt Lust auf eine Pommes und er kann jetzt mit ihr eine Pommes essen und dann essen sie diese Pommes. Und am Ende von dem Pommes sagt sie dann zu ihm, dass er mit ihr ins Auto kommen soll und er sich keine Sorgen machen muss um die Pommes. Sie macht, ist öfters hier. Und dann gehen sie und haben eine Pommes gegessen. Aber ja, was passiert da?
Ah ja, stimmt. Echt gut. Ja, und dann schlafen sie ja miteinander und kaum haben sie miteinander geschlafen, will sie ihn dann rauswerfen. Aus ihrer Wohnung, aus ihrem Bett. Und ich weiß gar nicht mehr, was sie dann für ein Gespräch haben. Ich weiß nur noch, dass es ziemlich lustig ist und dass sie ihm, glaube ich, am Ende den Mittelfinger zeigt.
Ja, es ist so grandios, dieses Gespräch. Er ist total verwirrt, dass sie ihn dann so, sie sagt, sie sind fertig, also sie sind wirklich, man merkt, man weiß, dass sie jetzt genau fertig waren. Sie dreht sich um, zündet sich erstmal eine Zigarette an, ist so eine sehr dominante Frau auch, aber irgendwie hat sie trotzdem so was Herzliches an sich, hat man das Gefühl so währenddessen, trinkt einen Whisky und dann sagt sie halt zu ihm, ja, ach, und du hast gedacht, wir liegen jetzt die ganze Nacht da, kuscheln und ich lese dir vor. Und dann fängt er mit ihr an zu diskutieren, dass er das jetzt irgendwie krass findet und wie sie so hart sein kann, wenn sie doch immer Romantikliteratur gelehrt hat und so. Und dann zeigt sie ihm irgendwann den Stinkefinger neben dem Punkt. Aber es ist sehr schön irgendwie. Also fand ich, da musste ich auch mehrmals lachen bei ihr. Weil sie irgendwie...
Wie fandest du eigentlich Sibby?
Fun Fact, Sibby, also das junge Mädchen, das er kennenlernt, mit dem er fast eine Affäre hat, wird ja gespielt von der kleinen Schwester von den Olsen-Zwillingen. Was mich während dem Schauen immer irritiert hat, weil ich immer das Gefühl hatte, da hockt einer von den Olsen-Zwillingen. Kennst du die Olsen-Zwillinge? Bitte? Bist du noch da?
Ach ja. Ja, ich gucke mir gerade die Bilder von denen an.
Okay. Olsen-Zwillinge sind also Mary-Kate und Ashley Olsen sind früher aufgetreten bei Full House und haben die gleiche Person gespielt. Was ja oft noch so ist in so Kinderserien, damit man mehr Arbeitszeit rauspressen kann aus einem Kind, weil es zwei sind. Und deren ihre kleine Schwester ist auch Schauspielerin. Irgendwie komisch ist, dass es die gibt. Und die spielt diese Rolle. Und das habe ich immer so ein bisschen irritiert, weil ich immer dachte, ich kenne sie. Und sie sah dann aber doch nicht ganz so aus, aber sieht den halt schon irgendwie ähnlich. Ansonsten fand ich sie irgendwie interessant. Ich fand, dass sie genau richtig war. Und der Film ist auch genau richtig verlaufen, weil man hat immer so das Gefühl, eigentlich wäre es schon in Ordnung, so halb, wenn er jetzt was mit ihr hätte. Aber irgendwie ist sie doch noch so jung. Und es war irgendwie gut dargestellt, dass sie älter ist, aber doch jung. Sie sagt ja dann selber, dass sie oft das Gefühl hat, sie hätte ein älteres Ich, was sie jetzt überwacht. Und sie weiß schon, wohin sie muss. Sie ist da nur noch nicht oder so. Und ich fand, das ist gut rübergekommen. Und ich fand es dann richtig, dass er nicht mit ihr geschlafen hat in dem Moment. Also ich fand, dass es genauso mein Eindruck war, dass sie einfach irgendwie noch zu jung war. Aber trotzdem, ich fand sie richtig eine starke Rolle irgendwie. Du, nicht?
Doch, ich fand den Charakter auch gut. Und sie war halt irgendwie so an der Schwelle, wo man diese ganzen College-Erfahrungen macht. Und er war halt echt eigentlich schon erwachsen, wollte dann nochmal diese College-Erfahrungen machen.
Aber eigentlich war er ja nicht so richtig erwachsen. Also ich fand... Das fand ich zum Beispiel nicht. Ich fand, das war nicht so wie...
Ja, er war ja nicht wirklich erwachsen, aber ich meine, er ist halt schon viel älter und wollte dann nochmal diese ganzen College-Erfahrungen machen.
Echt? so war das für dich? Das war dein Eindruck von dem Film? Also jetzt ernsthaft, frage ich dich wirklich.
Was, dass er nochmal am College sein wollte?
Das ist dein Eindruck von dem Film, dass er nochmal die College-Erfahrung machen wollte. Ich frag dich, weil ich habe es ganz anders empfunden, deswegen bin ich jetzt ein bisschen erstaunt.
Also für mich war es so, dass er mit seinem Leben, das er jetzt führt, total unzufrieden ist. Und dann kommt er zurück ans College und erinnert sich an die ganze gute Zeit und deswegen versucht er dann möglichst viel Zeit am College zu verbringen.
Okay.
Und dass es dann noch Sibi gibt, ist natürlich super, weil er dann auch ans College gehen kann und da irgendwie rumhängen kann und Bücher lesen.
Aber eigentlich ist er ja nur zweimal am College, ne? Also dreimal im ganzen Film.
Ja, aber ist ja dann einmal nimmt er sich ja so ein Zimmer und bleibt dafür länger.
Ja, für eine Woche oder für ein Wochenende oder so, ja.
Sicher für eine Woche?
Ich glaube, ja, vielleicht ist es eine Woche. Ich habe gedacht, es wäre ein Wochenende, aber kann auch eine Woche gewesen. Okay, aber für mich war es ganz anders.
Und zwar?
Also für mich war es zum Beispiel nicht so wie Garden State, nur so halb in Erinnerung, aber wie so ein paar von diesen anderen Filmen, wo man das Gefühl hat, sie möchten dann nochmal diese Erfahrung machen, die sie früher gemacht haben. Ich hatte das Gefühl, bei ihm ist es halt so, dass er diese College-Zeit so mords hochhebt und so jemand ist, der jetzt irgendwie 30 ist, aber mit seinem Leben noch nicht so richtig vorangekommen ist, weil er immer noch das Gefühl hat, diese Zeit, die er damals hatte, das war eben die beste Zeit und alles war,
ja, genau,
war super, genau. Und er damit, und er einfach noch nicht erwachsen ist. Also nicht, dass er schon in dem Erwachsenenleben ist und mit dem Erwachsenenleben unzufrieden ist, sondern dass er eigentlich noch gar nicht angekommen ist in diesem ganzen Erwachsensein. Und irgendwie noch so dazwischen steht und eigentlich noch nicht so aus der so richtig draußen ist. Und weil ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass er alle Erfahrungen nochmal machen möchte, weil er will ja auch nicht auf irgendeine Party gehen am Anfang, weil er sich dafür dann irgendwie zu alt fühlt. Und er ist ja dann auch nicht so, dass er dann, als er ans College kommt, weil sein Professor ihn dorthin einlädt, dass er dann irgendwie jede freie Minute im College verbringt und irgendwie andauernd versucht, das alles zu machen. Und er will ja auch nicht in der Mensa essen zum Beispiel, sondern in ein Restaurant gehen, sondern er steht so ein bisschen zwischen den Stühlen, war so mein Eindruck. Und dass er irgendwie noch nicht so richtig erwachsen geworden ist und dass halt in dem Film er dann irgendwie, wie auch die anderen Charaktere, also sagt ja der Professor zum Beispiel am Schluss, dass er jetzt auch erwachsen werden muss und irgendwie weg muss von der Uni, weil der halt aufhört, ist sein letztes Jahr dort, dass er halt dann auch so erwachsen werden muss. Das war mehr so mein Eindruck. Also nicht, dass er nochmal alle Erfahrungen machen will, sondern dass...
Sehr gut, nicht die Erfahrungen, okay, das stimmt. Aber ich fand mehr so, also dass er schon irgendwie halt nochmal so ein bisschen College-Student sein wollte auch so, als er dann dieses, also als er dann Twilight gelesen hat und darüber diskutieren wollte und sowas, da habe ich mir dann vorgestellt, dass er das früher halt auch immer gemacht hat.
Ja, yes. Wie gesagt, das ist ganz interessant, weil war mein Eindruck jetzt gar nicht so zum Beispiel. Also mein Eindruck von der Szene war mehr, dass er, also ich hätte, wenn ich jetzt die Szene wirklich interpretiere, ich finde, es ist eigentlich auch ein guter Film, den man wirklich zum Beispiel in der Schule auseinandernehmen könnte, möchte ich mal noch sagen. Also wenn das Ganze kein Film wäre, sondern ein gelbes Reklamheft und man nur den Dialog hätte und es ein schönes Drama wäre, dann könnte man das super in der Schule verkaufen, als, also so vom Ding her, weil es wirklich eigentlich viel Stoff bietet, mit den ganzen Rollen und so, die es gibt. Für mich war die Szene jetzt mehr sowas, dass er Angst gekriegt hat, weil sie dieses Twilight hatte und das so dieses Junge von ihr dann wieder gespiegelt hat und dass sie dann auch nicht so ganz dem Rollenbild entsprochen hat, was er von ihr hatte. Dieses, sie ist eine gebildete, eigentlich ältere Frau in diesem jungen Körper so ein bisschen. Und dass er das, dass er mehr so sie nach seinem Bild formen wollte, indem er das Twilight verreißt. Aber du hast recht, die Szene haben auch genau dieses, das, also weil ja auch dieser Zusammenschnitt kommt, wie er überall hockt am College und dieses Buch liest. Ja, und dann wieder in dem Park hockt, an dem er sich am Anfang so freut, dass er in diesem Park ist und im Café hockt und so, dass das schon eigentlich auch dafür spricht, dass er, also ich habe, aber wie gesagt, ich habe den Film ganz anders gesehen, das ist ganz interessant.
Ja.
Aber du hast komplett recht, man kann das schon so sehen, dass er dort auf jeden Fall wieder so zurück will. Aber bei mir war es jetzt nicht so, weil es nicht so stark für mich jetzt im Vordergrund stand wie die anderen Sachen.
Was ich auch interessant fand, war, dass sie sich so total an ihn rangeschmissen hat. Eigentlich in jeder Szene. Weil eigentlich ist es ja immer so, dass der Hauptcharakter, und dann, er ist ja auch irgendwie so ein bisschen so ein Underdog-Typ, so 35, weiß noch nicht, was er mit seinem Leben anfängt und so. Und dann, dass der Hauptcharakter immer der ist, der um die Frau kämpft, und da war es dann so, dass sie sich irgendwie so total an ihn rangeschmissen hat und er musste sie immer auch noch so ein bisschen zurückhalten vielleicht.
Ja, ja.
Und war sich nicht sicher, ob er das wirklich will und so.
Ja, stimmt.
Fand ich echt gut.
Eigentlich, dadurch, dass der Underdog in einem anderen Kontext ist, ist er plötzlich nicht mehr der Underdog. Und die Rolle von Zac Efron zum Beispiel schmeißt sich ja auch mehr an ihn ran, als er an Zac Efron. Der sagt ja gleich, ich bin mein bester Freund und so. Ja. Also ich noch eine klasse Szene fand.
Ja, vielleicht. Nee, sag. Das ist irgendwie auch ganz gut, weil er ist halt dieser, der schon älter ist und erwachsen ist und die anderen sind noch so ganz jung und wollen vielleicht irgendwie halt mit ihm zu tun haben, weil er cool ist und älter ist oder ganz viele Erfahrungen hat und irgendwie vielleicht ganz interessant aussieht und gebildet.
Ja, aber eigentlich hat er auch...
So, dass die ihn als total interessanten Menschen wahrnehmen und deswegen alle mit ihm zu tun haben wollen.
Aber eigentlich will ja auch nur sie mit ihm zu tun haben und Zac Efron.
Bei ja, aber eh weiß, sein Prof findet ihn auch ganz toll.
Ja, aber der Prof, ich meine, also das ist ja eigentlich so...
Und sonst gibt es ja nicht viele Menschen.
Ja, aber er ist ja zum Beispiel auf dieser Party und auf der Party ist er eigentlich, also ganz am Anfang ist er auf dieser Party, weil der Zac Efron-Charakter zieht ihn mit auf diese Party und da ist er ja eigentlich wieder der totale Loser, weil er da ja dann so overdressed mit Anzug und Krawatte kommt und die muss ihm dann erstmal die Krawatte abziehen und so. Und also... Ich meine, weil man hätte es ja auch so darstellen können, dass er dann da hinkommt und dann finden ihn alle voll cool und dann hockt er dort in einem Kreis und um ihn rum sitzen Leute und die hören ihm zu, während er was erzählt. Und so ist es ja eigentlich gar nicht, sondern eigentlich hat er mit 3 Leuten zu tun von der Uni plus dem Professor und die finden ihn dann alle gut, also die beiden Professoren. Aber trotzdem ist es so, dass in seiner Welt er plötzlich dadurch eigentlich dann wichtig wird. Also durch dieses Zurückgehen findet er mehr Leute, für die er wichtig ist, als zum Beispiel in seinem Job oder so davor.
Ja.
Noch ganz kurz, was ich eine super Szene von fand. Ich möchte einfach nochmal herausloben, wie...
Herausloben?
Voll gruselig, ganz kurz. Zwischenfact. Hier fliegt gerade eine Wolke vorbei. Die sieht aus wie so eine Puppe aus einem Horrorfilm. Ich mache ein Foto. Kann man das vielleicht... Können wir das nachher in die Show dazu machen?
Fun Fact, Life Hack, Zwischenfact.
Ich hab Zwischenfact gesagt.
Ja, kurz ein Zwischenfact. Hier ist eine Wolke.
Und wie immer hat man es hier zuerst gehört. Gute Szene von Zac Efron. Es gibt 2 Szenen insgesamt, also 2 längere Szenen mal mit Zac Efron und dann gibt's die 2. Da sitzen sie nachts da und er lässt ihn dann aus seiner Flasche Wasser trinken. Und danach vollführt Zac Efron irgendwie so komische Kung-Fu-Techniken und klopft ihm am Schluss wie wild auf der Brust rum. Das, ja. Und dann sagt er so, jetzt irgendwie muss er sich das Mädel schnappen und so. Ist auch sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Gut. Noch eine Anmerkung hätte ich sonst noch. Und zwar ist es ja der 2. Film, den Josh Radnor, der Ted-Schauspieler, gemacht hat. Also, der hat das Drehbuch geschrieben und Regie geführt, ja. Der erste ist Happy Thank You More Please.
Hast du den
gesehen? Den habe ich gesehen. Ich glaube, ich habe den irgendwann zu Weihnachten geschenkt oder so.
Ist der so ähnlich?
Der ist so ähnlich. Da geht es um mehrere paar Pärchen in New York. Also, der ist auch so eben so ein ruhiger Film, nicht mit, der einfach so das Leben zeigt. Ist ein bisschen weniger realistisch, weil es gibt so diese verschiedenen Pärchen und halt so, was sie für Probleme haben und so weiter. Und er spielt einen Buchautor, Sam, und ihm läuft so ein schwarzes Kind auf der Straße zu. Dass er dann einfach 5 Tage mit zu sich nach Hause nimmt und oder so und bei sich wohnen lässt und mit dem halt alles macht. Bis es dann halt irgendwann ihm doch weggenommen wird. Es gibt ja viele solche Filme, wo irgend so ein Mann dann, so ein junger Mann, der irgendwie ganz ein Chaot ist, irgendwie so ein Kind kriegt und durch das Kind dann plötzlich super wird oder so. Und das ist da gar nicht so, aber es ist trotzdem sehr, sehr lustiger, sehr schöner Film und der Schauspieler von dem Kind, das spielt seine Rolle auch echt gut und sehr zu empfehlen. Nur so als noch Programmhinweis. Kannst ja auch gucken, dann können wir da auch nochmal drüber sprechen. Und alle, die den Podcast hören, können auch gucken, dann könnt ihr mitsprechen. Wir lassen dann einfach so.
So für euch.
Ja, heute haben wir auch so lange Pausen gemacht, da kann man eigentlich einfach zwischen reinquatschen.
Eine gute Idee.
Oder?
Und dann kann man sich die Folge erst zweimal anhören und auswendig lernen und dann weiß man immer, was man sagen kann in den Pausen, damit es auch Sinn ergibt.
Ja, gibt's eine Dr. Who-Folge, die dazu passen würde.
Okay, ja, soweit
ja, bin ich
bei Dr. Who.
Nicht blinzeln heißt die. Wer die also schon gesehen hat, besteht meine Anspielung. Hey, ganz kurz, er ist halt in der Vergangenheit und er weiß, wie das Gespräch in der Zukunft verläuft und nimmt sich dann selber auf. Und deswegen wirkt es dann für denjenigen in der Zukunft so, während er ein normales Video guckt, als würden sie ein wirkliches Gespräch führen.
Ach so.
Genau. Als hättest du das, ach so, jetzt vor 10 Jahren aufgenommen.
Ja, ja.
Und ich würde es halt abspielen und dann kommt es genau an der richtigen Stelle. Ja.
Hab's schon verstanden.
Relativ lustig. Gut. Jetzt haben wir so viel über einen Film gesprochen, in dem sie über Bücher sprechen. Hast du Lust?
Und jetzt sprechen wir
über Musik.
Über Bücher.
Comics.
Und spielen dabei Musik.
Und tanzen. Wir könnten auch ab jetzt einfach tanzen. Oh, super Geschäftsidee. Podcast von Waldorfschülern. Getanzt. Na egal. War doch nicht so super. Bücher.
Nee.
Ich habe 2 Bücher diese Woche gelesen. Und wir sprechen über...
Ich habe 2 Bücher dieses Jahr gelesen.
Das ist gut.
Und mehr.
Das ist gut.
Ja. Mehr als 2 Bücher.
Ich habe letzte Woche ganz viele Bücher gekauft, weil ich eine Buchhandlung, so eine schöne Buchhandlung hier gefunden habe, als ich Besuch hatte von meiner Mutter. Und du hast es auch, aber deins ist... meins ist matt, deins ist Spiegel, ne?
Ah, ja, mein Spiel.
Buchhandlung gefunden, die Secondhand-Bücher verkauft oder irgendwie so. Und super Bücher, billiger Preis, gute Qualität, immer noch. 2 Bücher, wir beginnen mit dem ersten. Weil du hast das erste Buch auch schon mal gelesen, schon viel länger her als bei mir. Ich habe es gestern durchgelesen, bei dir ist es schon länger her.
Weißt du, was ich gerade dachte?
Was?
Philipp Brodbeck wettet,
ja?
Dass er Bücher am Durchblättern erkennen kann. Top,
die Wette,
die Wette gilt.
Das war leider zu leise. Was war's?
Ich glaube, es ist.
Was ist das?
Die 13,5 Leben des Captain Blaubeer von Walter Mörs. Und deins klingt ein bisschen matt.
Stimmt, mein Cover ist matt. Ich mag das mehr als deins aus der Ferne.
Ja, ich mag das auch.
Kannst du mir abkaufen?
Ich habe meins geschenkt bekommen. Ich kann nichts
dafür. Du kannst meins abkaufen für 3 Euro. Habe ich 50 Cent Gewinn gemacht, steht da
nicht. Eine Mängelausgabe? Hm? Ist eine Mängelausgabe?
Nee, ich glaube, das ist halt einfach jemand, die kriegen die gespendet und dann verkaufen die wieder. Aber es ist, dafür sieht es eigentlich aus, wie als hätte ich es einmal gelesen. Ein bisschen vergilbt sind die Seiten meiner Seite, aber nicht schlimm.
Ja. Du hast es sogar einmal gelesen.
Was?
Du hast es sogar einmal gelesen.
Ja, eben deswegen. Ich wollte noch ganz kurz sagen, es war schade, dass du nicht gesagt hast bei Wetten, dass, als ich das Buch... Also du wetten musst, welches Buch. Ich möchte es zurückstellen. Ehrlich, bitte. Wollte ich noch kurz erwähnen. Alles klar. Eine kleine Anspielung auf
Wetten, das.
Eine der
damals.
Über Wetten, das wollten wir auch schon mal sprechen, ne? Können wir mal zurückstellen. Wir müssen übrigens, wurde ich darauf hingewiesen, müssen wir irgendwann noch darüber sprechen, was die schlechtesten Bücher sind, die wir. Nee, ich glaube, was die schlechtesten Bücher sind oder die besten Bücher, die wir je gelesen haben. Nicht nur bei Schullektüre. Weil da haben wir gesagt, dass wir wann anders mal vielleicht noch darüber sprechen. Ist mir nur gerade eingefallen. Gut, Kapitän Blaubeer, die 13,5 Leben des Kapitän Blaubeer von Walter Mörs. Philipp, was fällt dir ein zu diesem Buch? Wann hast du es gelesen?
Es ist schon eine Weile her. Bestimmt schon 2 Jahre. 1,5 Jahre. Ich weiß es nicht mehr. Ich fand es sehr unterhaltsam zu lesen. Auch wieder so ein Buch, wo die Story jetzt eigentlich nicht besonders spannend ist oder so. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht zu lesen, weil das einfach unheimlich absurd ist und er sich so so verrückte Welten ausdenkt und total bescheuerte Charaktere und Handlungsstränge. Und, ich weiß nicht, ist einfach total absurd.
Okay.
Alles.
Es gibt...
Also total bescheuertes Buch.
Okay.
Richtig witzig, ich mochte es sehr. Ich hatte ziemlich viel Spaß beim Lesen. Ja.
Ich habe vielleicht zwei Fragen.
So habe ich das im Kopf.
Das erste keine Frage, das erste ist eine Anmerkung. Das sage ich später. Ich mache erst eine Frage, und zwar, es hat keine Handlung, dieses Buch, aber wenn jetzt jemand keine Ahnung hat, was es mit diesem Kapitel Blaubeerbuch auf sich hat, wie würdest du kurz erklären, schnell zusammengefasst, worum es geht?
Naja, es ist so die Lebensgeschichte von dem Kapitän Blaubeer, den wir alle kennen.
Würdest du sagen,
diesem Seemann, der immer sein Seemannsgarn und ganz viel Quatsch erzählt. Und dann erzählt er in 13,5 Episoden aus seinem Leben, wo man natürlich auch nicht weiß, ob das alles wahr ist, was da passiert.
Okay.
Und er erlebt ganz viele verrückte Dinge.
Gut. Ich finde, mir ging es immer so, bevor ich dieses Buch lese, dass ich mir immer nicht ganz sicher war, wenn ich das gesehen habe, ob es wirklich um den gleichen Kapitän Blaubeer geht. Aber es ist der gleiche Kapitän Blaubeer, ne?
Ja.
Aber wichtig ist, es spielt alles vor der Zeit, die man kennt aus der Kapitän Blaubeer, die immer bei seiner Mit der Maus angesprochen wird, ne?
Ja.
Also es kommt auch keiner. Das kann man Spoiler alert, keiner von denen kommt vor. Weder die Enkel noch Heimlet.
Ja.
Würdest du denn sagen, dass es stimmt, was alles drinsteht, oder glaubst du, es ist alles Quatsch?
Also ich habe ihm das geglaubt.
Okay. Nein, ich meine jetzt nicht bezogen auf unsere Welt, aber so in seiner Welt, glaubst du, dass es wirklich, wie es passiert ist?
Ja, man weiß es ja nicht. Aber man weiß halt auch nicht, also ob es diese Welt wirklich gibt und wie die funktioniert und so. Also es wird sie wohl irgendwie geben, sonst ergibt es ja alles keinen Sinn mit dem Buch. Aber ob sie wirklich so funktioniert, wie er es beschreibt, oder ob sie... Ich weiß nicht. Ich hab's, also als ich es gelesen habe, habe ich dann doch irgendwie akzeptiert und geglaubt, dass alles so ist. Und du?
So geht's mir auch, aber wenn man drüber nachdenkt und man sagt, das ist die gleiche Welt wie die Welt des Kapitän Blaubeers aus der Sendung mit der Maus, ne? Und die Enkel glauben ihm das ja nie, was er erzählt, den Seemannsgarn. Und das Buch ist ja schon sehr nah an diesem Seemannsgarn dran. Also ich würde sagen, das Buch spielt eher in dem gezeichneten Teil der Sendung mit der Maus Kapitän Blaubeer folgen, als in dem Realitätsteil. Philipp?
Julian, ja, das Internet ist wohl mal wieder spontan ausgefallen.
Okay.
Das Letzte, was ich gehört habe, war... Das Buch ist ja schon relativ nah an diesem Seemannsgarn.
Genau. Ich habe dann auch gesagt, dass es eher in dem Zeichentrickteil der Kapitän Blaubeer-Folgen spielt, als in dem Realitätsteil so von dem, was passiert.
Ja.
Und die Enkel glauben ihm ja nie so richtig, was er da erzählt. Und aus der Logik heraus müsste eigentlich auch alles, was in der Geschichte drin steht hier, auch eigentlich Quatsch sein. Und die Enkel würden ihm das nicht glauben. Weil das ja sehr nah an dem Seemannsgarn ist. Aber während ich es gelesen habe, ging es mir auch gar nicht so, sondern ich hatte auch immer so das Gefühl, dass es ja eigentlich schon stimmt, so ein bisschen. Also so wie man halt in so einer Geschichte immer dann denkt, dass es halt stimmt. Und bei Harry Potter auch glaubt, dass alle Sachen richtig sind. Aber was witzig ist, um gleich mal auf den Inhalt einzugehen, dass es später ein Kapitel gibt, in dem der Kapitän Blaubeer als Lügengladiator antritt gegen andere Leute, wer besser lügen kann.
Das war auch, glaube ich, fast mein Lieblingskapitel.
Ging ja auch so. Ist grandios, oder? Ein grandioses Kapitel.
Ja, das ist echt fantastisch.
Und die größte Lügengeschichte, die er erzählt, ist alles, was da bis zu dem Zeitpunkt im Buch davor passiert ist. Also er sagt dann, er erzählt jetzt nur die Wahrheit, aber das ist das, mit dem er dann am Schluss gewinnt.
Hä? Ja.
Damit gewinnt er am Schluss.
Total
den großen Kampf. Ja, und das ist eigentlich, kommentiert sich da das Buch dann ja selber und gibt eigentlich, ist das die Schlüsselparabel von dem Buch 13,5 Leben des Kapitän Blaubeer.
Ja, das stimmt. Könnte man so sehen.
Wenn du gesagt hast, das fandest du den besten Teil, was fandest du den schlechtesten Teil von dem Buch?
Weiß es nicht mehr.
Nichts?
Da waren ja so viele verschiedene Welten. Also
sollen wir mal kurz durchgehen, einfach nur die Welten ansprechen und dann, ob dir dazu was einfällt. Also der Anfang, ja. Den Anfang fand ich schlecht. Ich kann auch verstehen, dass man nicht in das Buch reinkommt, muss ich sagen.
Echt? Wieso?
Ich finde es irgendwie am Anfang, die erste Geschichte ist dafür, dass es so ein dickes Buch ist, einfach die schlechteste, muss ich sagen. Die erste Geschichte da ist, wie er aufgezogen wird und im Meer gefunden wird von Zwergpiraten. Ich glaube, das reicht. Fand ich irgendwie relativ langweilig, diese Zwergpiraten. Die sind klein und das war irgendwie der Witz. Also, da gibt es noch so ein bisschen mehr, aber es ist irgendwie relativ unlustig. Und wenig fantasievoll und wenig schöne Beschreibung. Weil was ich ganz cool finde beim Buch, dass es oft irgendwie seitenlang irgendwie Namen gibt oder verschiedene Essenssorten aufgezählt werden, über die jede von den Sorten man oft ein eigenes Buch schreiben könnte oder so. Und da fand ich das erste Kapitel irgendwie schwierig, oder die ersten beiden.
Ja, diese Lexikon-Einträge fand ich auch immer cool, die da dann zitiert werden zu irgendwelchen Dingen.
Immer wenn was auftritt, dann kommt ein aus dem Lexikon der erklärungsbedürftigen Wunder, Daseinsformen und Phänomene, Zermoniens und Umgebung von Professor Dr. Abdul Nachtigallas. Genau. Zweite Kapitel, Klabautergeister, fand ich auch noch nicht so gut. Und dann finde ich, wird's stark.
Kommt dann das auf der Insel?
Dann kommt, dann kommt die Essensinsel. Super.
Ah, das ist das vierte, sehe ich.
Starkes. Und dann kommen noch diese Drahtschwellen. Wellen, die mit ihm sprechen und ihm besprechen beibringen und so. Das ist echt irgendwie cool gemacht, wie er auch, finde ich, wie er Sachen lernt. Und wunderschön ist halt auch im ganzen Buch. Deswegen ist es zwar sehr dick, fast 700 Seiten, aber es ist relativ viel Platz, immer frei. Und es sind Bilder, ganz viele Bilder. Schöne Zeichnungen einfach, die viel Spaß machen. Und auch dann oft, wenn irgendwie laute Geräusche kommen, wie bei so einem Comic, wird alles groß geschrieben und die Schrift wird immer größer, je näher ein Geräusch kommt und solche Sachen, ist irgendwie sehr verspielt einfach. Ja, dann kommen halt so ein paar Kapitel, man muss jetzt auch nicht alles vorsagen. Bin auch sehr schön, während er zur Schule geht, war auch bis zu dem Kapitel mit den Lügengladiatoren mein Lieblingskapitel.
Aber was ist mit dem Kapitel in der Wüste? Das Kapitel in der Wüste fand ich ja so genial mit diesem Volk.
Mit den...
Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen.
Ich hab's gleich.
Gimpel. Gimpel,
genau. Ja, das...
Die diese Stadt suchen und denen er sich dann irgendwie als Anführer vorsetzt und ich weiß gar nicht mehr, wie das genau ist, aber...
Ja, er findet... Es geht halt um eine Stadt, die eine Fata Morgana im Prinzip ist und er fängt diese Fata Morgana ein. Indem er die am Boden festklebt, weil die immer Vater Morgana immer vor einem wegrennen und er klebt sie halt am Boden fest mit Kleber im Prinzip. Ist sehr geil, wie es genau macht. Und danach wählen sie ihn dann zum Chef. Und sind dann halt natürlich unzufrieden in dieser Fata Morgana. Ja, fand ich schon irgendwie.
Ja, und die Gimpel sind ziemlich lustig.
Irgendwie. Ja?
Fand ich. Ich fand die lustig. Die haben doch auch, haben sie nicht so Regeln und sowas?
Ja, die haben so eine Regel, dass man sie immer mit ihrem vollen Namen ansprechen muss und dann geben sie sich selber immer so volle, so krasse Namen und wenn man sie nicht damit anspricht, beleidigt man sie aufs Tiefst und dann schafft es natürlich niemand, ihren Namen auszusprechen. Aber ich suche mal kurz so einen Namen.
Hier zum Beispiel die dritte Regel der Gimpel. Du sollst kein Holz essen. Oder fällt der Schatten eines Geiers auf ein erloschenes Feuer, so muss dieses dreimal neu entfacht werden, denn sonst droht großes Unglück. Und das ist alles so Quatsch, ich fand das irgendwie.
Ja, das ist echt
witzig. Du sollst nicht rückwärts finkeln.
Ja, okay.
Du sollst nicht vorwärts finkeln.
Und keiner weiß, was finkeln bedeutet. Hier, dann heißt einer Konstantin, Konstantinopel, Konstantinopel 10987654 31. Der Trick dabei war, dass dein Nachname eigentlich leicht zu merken war, weil es sich um die Zahlen von 10 bis 1 rückwärts gezählt handelte, nur fehlte die 2. Und dann sprechen sie ihn halt die ganze Zeit an, bis er sich selber den Namen gibt. Tihihi, Fianipirihi, Kenkle Pereng Keng Kereng Tatsch Bio Perört Skug und so weiter und so fort. Geht insgesamt. Hört dann auf mit Kark Blaubeer, der 358.684. Junior Senior Großvisier Vorunkel. Ja. Aber ansonsten, war schon gut, aber es war auch wieder so ein. Ich mochte irgendwie die Kapitel mehr, in denen mehr passiert, oder mehr so. Also deswegen fand ich das mit dem Lügenbaron irgendwie so gut, weil so viele verschiedene Sachen passiert sind. Und man irgendwie viele unterschiedliche Konzepte von ihm verstanden hat. Und das mochte ich mehr als die mehr Geschichte erzählt haben und dann so vorangegangen sind. Deswegen mochte ich das Schullevel auch so gerne, weil er da viel erklärt.
Aber also eigentlich mochtest du die Kapitel mehr, in denen eher weniger passiert ist. So handlungsmäßig wirklich.
Ah, weiß ich jetzt nicht. Eigentlich passiert ja bei dem Lügengladiator in Atlantis passiert ja auch relativ viel, wo er dann zum Lügengladiator wird. Mochte auch nicht diese Aufzählung von den Lebewesen am Anfang, die mochte ich nicht so. Als sie nach Atlantis kommen, jedes einzelne Lebewesen aufzählt, was dort wohnt. Aber ich mag halt solche Kapitel, wo er so Naturgesetze, sag ich mal, irgendwie von der Welt erklärt. Oder solche Konzepte, die er sich ausgedacht hat. Es gibt in einem Tornado kann eine Stadt existieren, solche Sachen. Das mochte ich irgendwie mehr als.
Das war richtig gut auch,
ja. Als wenn er dann irgendwie so eine Idee, also bei den Gimpeln zum Beispiel, ist es ja eine Idee, die sehr, sehr lange existiert und wo man dann auch bei vielen Sachen weiß, wie die passieren. Also man wusste jetzt nicht, wie er die Fata Morgana fängt so richtig, aber man wusste, dass sie irgendwann auf diese Stadt treffen werden und dass er diese Stadt dann bekommt und so. Also es war irgendwie bei vielen Sachen war so ein bisschen die Pointe klar, zu der er kommen wird. So ein bisschen. Und in den anderen Kapiteln hat er mich dann oft mehr überrascht. War so mein Eindruck. Aber das ist auch. Ich habe es auch an einem Tag gelesen, also ist dann auch nochmal ein bisschen vielleicht was anderes, wenn man es verteilter liest, weil dann.
Du hast das ganze Ding an einem Tag durchgelesen. Also
ich habe am Abend davor, nachdem ich das andere Buch, zu dem wir vielleicht auch noch gleich kommen, gelesen hatte, habe ich 80 Seiten gelesen, dann habe ich es am nächsten Tag irgendwie morgens durchgelesen.
Morgens hast du 620 Seiten durchgelesen.
Bei mir sind es nicht 620, sondern 703.
Ja, wenn du am Tag davor schon 80 gelesen hast, sind noch 620
übrig. Nicht schlecht gemacht, ja. 23.
Ja.
Ja, habe ich gemacht.
Ja, ungefähr 620. Ja. Beeindruckend. Sowas habe ich schon lange nicht mehr gemacht, so einen richtigen Lesemarathon. So wirklich so ein Buch komplett verschlungen am Stück,
nicht. Ich mach das fast irgendwie nur so. Ich kann nicht so dieses. Ich lese jetzt abends irgendwie ein paar Seiten. Weil bei kurzen.
Doch, ich lese dann so zwei, drei Kapitel. Und dann vielleicht mal in der Bahn Kapitel.
Also. Ja, okay, in der Bahn lese ich dann selten, weil. Also gut, wenn ich in der Bahn lese, dann lese ich ja auch schon relativ viele Seiten. Und bei kleinen Büchern ist bei mir halt so. Bei mir ist dann oft so, wenn ich bei der ersten 100 bin, auch bei großen Büchern, dann weiß ich halt immer schon, okay, jetzt habe ich es meistens schon fast geschafft, außer bei solchen 700 Büchern. Aber bei so 300 Seiten Büchern habe ich es halt nach 100. Dann gefühlt bin ich dann irgendwie gleich schon mindestens bei der Hälfte. Und dann kann ich sie auch noch durchlesen. Und dann lese ich es halt noch durch. Also das andere Buch, was ich gelesen habe, das hat irgendwie 300 Seiten und das habe ich halt dann abends gelesen, angefangen und war dann halt irgendwie bei 100, als ich dann das, oder bei 80, als ich das Gefühl hatte, okay, ich bin jetzt irgendwie im Buch drin. Und dann sind es ja auch schon nur noch 220 Seiten.
Okay. Was mir gerade noch eingefallen ist, dass Walter Mörs ja auch der Erfinder des Kapitän Blaubeers ist, den man so kennt.
Ja, eben.
Das ist nur. Ganz vergessen gehabt, ja. Dass der nicht einfach nur die Figur genommen hat, sondern dass der die ja mal erfunden hat.
Aber ich finde, Kapitän Blaubeer passt so gar nicht zu Walter Mörs, weil der ja auch das kleine Arschloch erfunden hat zum Beispiel und diese Hitler-Parodie Ich sitze in meinem Bunker.
Ach, das ist auch von ihm. Okay. Aber das kleine Arschloch habe ich gar nicht gesehen.
Ich habe das irgendwo mal gesehen, hat mir nicht gefallen, alle finden das immer so witzig. Wir in dem Podcast würden auch das kleine Scheiben nehmen. Das kleine Arschloch, der alte Sack, Adolf die Nazisau und der Phönik. Ein Märchen für Erwachsene über Krieg, Frieden, Fellatio und Kunilingus. Ist von dem. Es gibt noch ein zweites Buch aus dieser Welt, einen dritten auch noch und einen vierten. Es gibt sechs.
Es gibt noch einen zweiten Buch.
Okay. Ja, ich war gerade. Einen zweiten Roman. Aber es gibt sechs Bücher, die in dieser Welt spielen übrigens.
Okay.
Also es ist das erste. Ich
kannte auch nur das. Wein, glaube ich.
Ensel und Grete. Grete. Humo und die Wunder im Dunkeln. Die Stadt der träumenden Bücher. Der Schreckensmeister. Und das letzte ist das Labyrinth der träumenden Bücher. Voll cool. Ich glaube, ich lese davon. Aber empfohlen, oder?
Auf jeden Fall empfohlen. Liberal Arts auch empfohlen.
Ja, halt das Empfehlungs.
Nur Empfehlungen heute.
Aber noch kurz, bevor wir zu weiteren Empfehlungen kommen. Einmal noch als Anmerkung. Ich habe ja schon oft in diesem Podcast die Bücher von Terry Pratchett erwähnt. Von der Scheibenwelt.
Ja.
Und das Kapitän Blaubeer ist ähnlich wie das. Also wenn dir das sehr gut gefallen hat, dann gefallen dir die hundertprozentig.
Okay.
Es gibt sogar teilweise Konzepte, also so Ideen und ein paar Ironien auf die Welt oder so, die beide gleich haben. Zum Beispiel hat Walter Mörs die Idee, dass Ideen von Sedillen oder so kommen, kleine Wesen, die durch die Welt schwirren und man muss sie nur gescheit einfangen oder so. Und auch bei Terry Pratchett ist es so, dass Ideen durch die Welt schwirren und zufälligerweise Köpfe treffen. Und so gibt es so ein paar Sachen, die sehr, sehr passen und es könnte im Prinzip auch von Terry Pratchett stammen, dann wäre es aber kürzer. Dann der hat auch größere Bücher, aber ja. Der hat auch 40 geschrieben und nicht nur 6.
Ja, das Buch ist ja auch sehr ausufernd geschrieben.
Aber schön. Also wie gesagt, schön zu empfehlen. Und es gibt keine, bei Terry Pratchett gibt es leider nicht so schöne Zeichnungen. Und es ist mehr für Erwachsene. Es ist so ein bisschen, das ist noch ein bisschen für jüngere Leute. Wenig. Ja. Und ich bin froh, dass ich es gelesen habe. Ich wollte es früher in meiner Zeit noch nicht so richtig lesen, weil ich irgendwie es komisch fand. Aber es ist sehr, sehr gut. 4,5 Sterne. Bestimmt. 13,5. Von 26. Oder 22? Ich weiß nicht, wie viel so im Leben geht. Gut, Philipp.
Ich glaube, 27 hat er, oder? War das doch die Geschichte seiner ersten Lebenshälfte oder so?
Ja, aber ich hatte irgendwie auch 27, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, steht da nicht 27?
Ein Blaubeer hat 27 ja, okay, Leben, okay. Der erste Satz im Vorwort.
Okay. Aber ich habe noch ganz kurz einen Satz noch. Ich habe zwar schon mehrmals gesagt, nur noch einen Satz, aber das letzte. Ich fand das Ende ein bisschen mau.
Ich erinnere mich gar nicht mehr so
super richtig. Super Happy End Ende. Und er trifft das Blaubeermädchen seiner Träume und so. Und er befreit alle Blaubeeren und so. Ich finde das ein bisschen komisch. Aber ist ja gut.
Ich glaube, damals, als dann dieses Ende kam, also auch als es dann, da gibt es doch so einen Kampf, oder?
Ja, naja, so ein bisschen, ja.
Da fand ich es dann so, als hätte er jetzt halt ein Ende schreiben müssen. Also so ein Ende, wo dann nochmal so ein bisschen Action ist und was passiert. So. Weil er nicht einfach mit irgendwas total Absurdem aufhören kann.
Ja, und das ist auch so.
Sondern dass er irgendwie halt so einen Abschluss schaffen musste.
Ja, und das ist ja.
Ja, das stimmt, ich erinnere mich zu Ende cool. Nicht so doll.
Was ist zu Ende?
Das Ende war nicht so dolle, habe ich gesagt. Ich fand es irgendwie dann auch komisch, dass das jetzt so passiert und so.
Ich fand auch einfach. Der Höhepunkt, finde ich, ist halt diese Lügengeschichte, mit dem, als er Lügengladiator ist.
Ja.
Und irgendwie ist es halt so, dass aber der Höhepunkt vom Emotionalen und von der Geschichte und von allem nicht dann der Höhepunkt ist von dem, was passiert. Und danach kommt dann irgendwie noch viel so nachgeplänkelt. Und in der klassischen Geschichte hätte man das halt nicht so gemacht. Da wäre irgendwie das irgendwo an dem Punkt passiert, als er in Atlantis ist, wo er irgendwie die ganze Zeit hin will und so. Und der Schluss ist dann irgendwie so ein bisschen schon fast als, wie wenn man halt noch erzählt, was danach passiert. Ein sehr langer Epilog. Sehr langer Epilog. Apropos Epilog, nur hier kurz, damit man das auch hier zuerst gehört hat. J.K. Rowling hat was Neues geschrieben aus der Harry Potter Welt.
Ach ja?
Ja, und das ist bereits
Das höre ich jetzt hier echt gerade zum ersten Mal.
Ich versuche den Link irgendwie noch rauszusuchen, damit man in den Shownotes einfach reinklicken kann. So dass man freien Zugang hat zu diesem Artikel. Und zwar hat sie einen Artikel geschrieben, so wie Rita Krumm, oder wie heißt sie? Nee, nicht Rita Krumm, wie heißt sie? Kim Korn?
Ja, Rita Kim
Korn. Geschrieben hätte für den Daily Prophet, nicht Daily Prophet, den Tagespropheten, doch Daily Prophet. Und zwar, als würde dieses Jahr Quidditch-Weltmeisterschaft stattfinden. Und Harry Potter und seine ganzen Freunde sind halt da und sie schreibt so darüber, wie die denn alle da sind. Ich habe selber nur den Anfang bisher gelesen, noch nicht ganz gelesen. Und das hat sie für ihre eigene, für diese Plattform, auf der sie ihre E-Books vertickt. Pottermore hat sie das geschrieben und es gibt irgendwie einen Zugang, wie man ohne Zugang zu der Plattform das trotzdem lesen kann.
Mhm.
Link, wie gesagt, machen wir vielleicht nicht Chance. Kannst du es auch lesen.
Cool.
Noch ganz schnell. Eine zweite Empfehlung?
Ja, dritte?
Aber die zweite Buchempfehlung. Und zwar ist es der einzige Film, den ich angegeben habe. Aber es ist ein Buch, aber wir kommen jetzt erst zum Film. Auf Letterboxd als mein Lieblingsfilm. Und zwar der Film Into the Wild von der Regisseur Sean Penn. Und der basiert auf dem Buch In die Wildnis von John Krakauer. Und das Buch wiederum basiert auf einer echten Geschichte. Wer keine Ahnung hat, worum es geht, ganz kurz. Um einen Jungen, der von daheim auszieht, oder nicht auszieht, sondern wegrennt, nachdem er sein College abgeschlossen hat und am Schluss nach Alaska zieht und dort ein halbes Jahr in der Wildnis überlebt und am Schluss dann aber jetzt weghören, stirbt. Und ist eine echte Geschichte, ist halt echt passiert. Und in dem Buch hat er relativ viel nachrecherchiert. Und ich habe das Buch jetzt gelesen und jetzt will ich aber erst wissen, wie du den Film fandest, als du den Film gesehen hast.
Ich fand den... ich hatte belegte Stimmbänder. Ich fand den auch sehr schön. Sehr schlau. Auch so ein ruhiger Film und trotzdem total aufregend. Also, was er da alles erlebt, während er so durchs Land zieht. Da in diesem Trailerpark oder in den Bergen und dann am Ende in Alaska und so.
Ja, ist schon aufregender als jetzt Liberal Arts zum Beispiel.
Ja, aber von der Stimmung her habe ich ihn trotzdem als eigentlich ziemlich ruhig und schön in Erinnerung.
Ist auch sehr lang, geht glaube ich fast 2 Stunden der Film.
Ja, geht sogar 148 Minuten.
Okay, sogar länger als 2 Stunden. Also sehr, sehr lang. Also ich habe den das erste Mal gesehen in 2 Sitzungen. Da war eine vor den Weihnachtsferien und eine nach den Weihnachtsferien. Ja, also ein wunderschöner Film, sehr schöne Landschaftsaufnahmen. Und die Hauptperson wird gespielt von Emil Hirsch. Also ich könnte stundenlang auch alleine über den Film reden, aber das können wir nochmal anders machen. Jetzt habe ich das Buch gelesen. Danach. Und das ist so ein Buch, wo ich froh bin, dass ich es erst danach gelesen habe. Weil man dann immer so die Bilder im Kopf hat und man die sich nie so gut ausmalen könnte, wie die Bilder, die es im Film gibt. Und da es nicht so ein Fantasy-Buch ist, finde ich das dann manchmal nicht so schlecht bei solchen Sachen.
Okay.
Also bei Life of Pi zum Beispiel war ich auch ganz froh, dass ich den Film vorher gesehen hatte, weil ich einfach...
Interessant.
Weil man dann einfach so wirklich schöne, krasse Landschaftsaufnahmen im Kopf hat und nicht irgendwie, keine Ahnung, der Waldpfad hinterm Haus, den man früher lang gelaufen ist. Weißt du? Kannst du das verstehen?
Ja, aber man wird ja trotzdem um die Chance beraubt, sich selbst diese ganzen Landschaften auszudenken und selber so ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie das jetzt ist, wo er lang geht. Ich weiß nicht, finde ich interessant, dass du das so empfindest.
Ja, aber
Aber ich habe jetzt auch keinen, also keinen Vergleich, wo ich irgendwie erst den Film geguckt habe und danach das Buch gelesen habe und das so von so Landschaftsaufnahmen geprägt war.
Gut.
Meistens ist es ja dann eher von,
Fantasy-Sachen.
also halt von den Charakteren geprägt und den Gesichtern und dann schränkt es einen ja schon ein bisschen ein.
Ja, also Life of Pi, was du ja weder gesehen noch gelesen hast. Da war das bei mir auch so, dass ich, also ich kann es ja nicht vergleichen, man kann es ja leider, man kann ja nicht sagen, wie es gewesen wäre, wenn es andersrum gewesen wäre. Ne?
Ja.
Auf jeden Fall ist es so, dass es nicht mich gestört hat in keinster Weise, sondern das trotzdem unterstützt hat. Also es ist ja egal, kann ja sein, dass es mir andersrum besser gefallen hätte, wenn ich beides vergleichen könnte, aber kann ich nicht. Das Buch ist aber, dadurch, dass es ja nicht er selber schreibt, was man vielleicht manchmal kurz denkt, wenn man so kurz drüber nachdenkt, ist ja logisch eigentlich. Ist auch sehr sachbuchartig geschrieben. Und
Ja, stimmt, das hat mein Bruder mir auch schon mal erzählt. Er hat das auch
so.
gelesen.
Es gibt Einschübe auch, in denen er versucht, ihn zu vergleichen mit anderen Leuten, die auch solche Sachen gemacht haben, auch gestorben sind. Er geht viel auf Kritik ein. Er hat am Anfang vor dem Buch einen Zeitungsartikel geschrieben gehabt, auf den sie anscheinend viel kritische Sachen zurückgekriegt haben, dass der Junge halt keine Ahnung hatte, als er in die Wildnis gegangen ist. Auf die geht er ein durch diese Vergleiche, vergleicht auch seine eigenen Erfahrungen, weil er auch, als er jung war, so ähnliche Sachen gemacht hat und auch so von daheim manchmal weggerannt ist. In die Wildnis, vergleicht er damit und hat dann solche Kapitel drin. Das war irgendwie, das, dadurch finde ich halt, das unterstützt nochmal so dieses, dass man halt versucht, also dass es nicht so schlecht ist, dass man diese Bilder im Kopf hat, weil es jetzt nicht so eine Art Roman ist und so eine richtige Erzählhandlung.
Mehr so eine Reportage
Ja,
oder Dokumentation oder
genau. Also
so.
es ist mehr so, als hätte jemand, ja genau, es ist halt mehr so ein Informationsbuch, was passiert ist. Und
Okay.
es ist trotzdem irgendwie nicht sachlich geschrieben nur. Aber ich kann es aber schwierig sagen, weil ich den Film eben immer, bei mir schwingt der Film halt bei allem mit. Also wenn die Teile kommen, die im Film für mich traurig waren, was für mich beim Film nicht so der Schluss war, sondern eher was vor dem Schluss. Zum Beispiel, dann schwingt es hier mit, auch, und deswegen kann ich nicht sagen, ob das jetzt daran liegt, wie er schreibt, oder einfach daran, dass ich weiß, was es bedeutet, so was er schreibt. Also zum Beispiel trifft er auf diesen einen alten Mann, der ihn dann sehr lieb gewinnt und so. Und aber es ist irgendwie echt interessant, und er geht auch, also dafür, dass er eben auch über so Leute schreibt, geht er auch dann mit der Familie, beschreibt auch das irgendwie nochmal genau. Und was ich sehr interessant fand, war, den Schnitt zu sehen zwischen Buch und Film.
Wie den
Naja,
Schnitt? Wie meinst du das
also
jetzt?
ich habe den Film ja gesehen, ich habe die Special Edition, habe auch so die Dokumentation gesehen, und die sagen, dass sie versucht haben, relativ nah auch den Film an den wirklichen Geschehnissen zu machen, und sie sind auch irgendwie so im Sommer gefilmt, also so übers Jahr hinweg, und haben versucht, auch so selber zu reisen die ganze Zeit dabei. Das ist so
Okay.
das Feeling. Wir müssen echt mal nochmal eine Folge zu dem Film machen, vielleicht oder so.
Ja, muss ich mal wieder
Ja,
gucken.
eben, dann könnten wir gucken, dann können wir danach sprechen, können wir mal schauen. Aber okay. Wenn dir das jemand will, kann er uns gerne schreiben, dass wir das machen. Auf jeden Fall. Und dann, aber man merkt, also es gibt zum Beispiel, gibt es im Film eine Szene, da ist er eine Zeit lang, war er auf so einer Farm und hat geholfen, auf der Farm zu helfen. Und im Film ist das ein Abschnitt halt. Da ist er halt irgendwie gefühlt, sagen wir mal, einen Monat oder so oder zwei. Und im Buch ist es aber so, dass, oder tatsächlich muss es so gewesen sein, dass er. Nein, 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 nein.
Ja.
Ich habe heute etwas sehr Schlaues gemacht.
Und zwar?
Ich habe mich gleichzeitig noch mit meinem Handy aufgenommen. Und ihr könnt euch jetzt alle sicher sein, dass ihr jetzt gerade die Handyaufnahme gehört habt. Es ist nämlich genau wieder das Gleiche passiert, was schon mal passiert ist, dass jetzt wieder die Aufnahme weg ist. Aber es ist alles
Cool.
gut. Aber auf jeden Fall, um das jetzt noch kurz abzuschließen, und im Buch ist es dann oft so, dass er aber eigentlich in Wirklichkeit drei, vier Mal bei diesen Leuten war. Was irgendwie eine ganz andere Botschaft vermittelt, als es im Film ist. Weil im Film ist er dann einmal da und geht dann von den Leuten wieder weg. Und in Wirklichkeit hat er die aber nochmal besucht. Dann hat er nochmal bei denen gearbeitet und die nochmal getroffen. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, dass man es ganz anders wahrgenommen hat. War, also dass der Film wirklich sich auf filmischer Mittel bedient, um solche Probleme in Anführungsstrichen zu lösen. Aber trotzdem ist es sehr nah am Buch. Aber ich kann das Buch trotzdem empfehlen. Ich glaube, das reicht jetzt auch, oder? Oder willst du nicht irgendwas wissen?
Nee. Erstmal nicht. Ich muss erstmal den Film nochmal gucken.
Ja, dann sprechen wir nochmal länger drüber.
Hat das Buch denn diese, weiß nicht, wie ich es nennen soll, philosophische Tiefe, die der Film hat?
Ich finde schon. Also was sie zum Beispiel machen ist, jedes Kapitel beginnt mit Zitaten aus Büchern von Thoreau und Tolstoy und so, alle möglichen, und insbesondere oft auch Zitate, wo dann unten drunter steht, ich suche das was hier, oder von Jack London oder so. Das Witzig, das habe ich noch gar nicht gesehen. Hier steht zum Beispiel am Anfang von Kapitel 2 steht, Jack London is King, Alexander Supertramp, das ist die Hauptfigur, Mai 1992. Und dann steht Inschrift auf einem Stück Holz entdeckt an dem Ort, an dem er starb. Und oft ist dann auch so, dass da eben so ein Zitat ist und dann relativ lang ist und dann steht unten drunter von ihm angestrichene Passage aus einem der mit der Leiche geborgenen Bücher. Und das finde ich irgendwie ganz cool, dass sie so oft auch Zitate aus seinen wirklichen Tagebüchern drin haben. So. Und hat dann schon eben auch so, es geht schon auch viel darum, was sind jetzt seine Beweggründe gewesen, da rauszugehen und was hat ihm das gebracht und war das jetzt richtig und war das falsch und so. Also finde schon ein bisschen anders natürlich, weil der Film ist ein bisschen romantisierender, finde ich, als das Buch. Aber
okay.
Ja.
War Alexander Supertramp sein wirklicher Name oder hat er sich den dann gegeben?
Das kann man, Alexander Supertramp ist der Name, den er sich gibt. Sein wirklicher Name ist Chris McCandles.
Eben. Genau. Das ist irgendwie ein wahnsinnig ikonischer Name.
Nee, das wäre krass. Dann wäre es ja auch kein Wunder gewesen, dass er da rausgegangen
ist. Ja, eben. Nee. Eben. Das dachte ich dann auch. Ich dachte, im ersten Moment, als du das gerade gesagt hast, habe ich so ein bisschen gestutzt. Dachte so, eigentlich passt der Name gar nicht, aber irgendwie dann doch. Und es ist so, weiß nicht, es gibt manchmal so Namen, wenn man die dann hört und sagt, dann können die nur für eine ganz bestimmte Person zugeordnet werden. Und so ein Name ist das, finde ich.
Wahrscheinlich hat er sich deswegen dann auch gegeben.
Ja, deswegen hat er sich den dann auch gegeben. Und deswegen passt das jetzt auch so gut mit dem.
So an. Gut. Also ich nutze jetzt einfach die Chance, dass jeder, der den Film noch nicht gesehen hat, diesen Film gucken sollte und das Buch lesen, wenn er will, was er will. Kann auch jemand anders probieren, erstes Buch, dann den Film. Vielleicht ist es ja besser.
Ja.
Und dann machen wir das auch und dann sprechen wir irgendwann mal drüber.
Ja, wenn wir dann eine gemeinsame Gesprächsbasis haben. Ja.
Wiederhergestellt. Ich habe den Film auch schon so oft gesehen.
Ich habe den ein einziges Mal gesehen.
Krass. Ich hatte...
Aber mit... Nee, habe ich ihn zweimal gesehen. Einmal habe ich ihn auf jeden Fall gesehen mit einem Beamer. Das hat mir sehr gut gepasst.
Ich habe den Film mal...
Weil man dann die Landschaftsaufnahmen so in riesig vor sich hatte.
Ich habe den Film mal im Open-Air-Kino gesehen. Und jetzt Achtung, cool. Hinten dran ist eine Sternschnuppe untergegangen. Da weiß ich immer noch. Das war richtig, richtig cool.
Fun Fact, Kristen Stewart spielt mit.
Stimmt, Kristen Stewart spielt mit. Und die Schauspielerin, die Kristen Stewart spielt, mit der die Hauptfigur... Das ist immer komisch, mit Hauptfigur zu sagen, weil das auf einer wahren Geschichte passiert, egal... Was hat, sieht fast genau gleich aus wie die Schauspielerin, die seine Schwester spielt. Als ich das erste Mal geguckt habe, war ich mir irgendwie nicht mehr sicher, was da jetzt war. Nur so als kleiner Zwischenfact. Ich habe es schon wieder gesagt, Zwischenfact. Als abschließendes Zwischenfact, und weil man ja alles zuerst hier hört, bevor es passiert. Deutschland steht im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft, Philipp. Mit einem 7:1 Sieg gegen Brasilien.
Ja, es war verrückt, oder?
Ja.
Also bei mir war es so, ich habe das Spiel nicht von Anfang an geguckt. Aber ich habe dann angemacht und in dem Moment, wo ich angemacht habe, fiel halt das 1-0 durch Müller. Da habe ich mich schon mal mega gefreut, war total gefreut, war dann schon entspannt irgendwie, bin dann mit meinem Laptop rüber zu Hanna gegangen und dann wollte ich so ein Licht anmachen, habe mich weggedreht und dann drehe ich mich zurück und es steht 2-0. Dann setze ich mich hin, will die Chips-Tüte aufmachen und die Chips rausholen und dann gucke ich wieder auf den Bildschirm, steht schon 3-0. Das war irgendwie Das war echt krass.
Krass, ich hab's eher...
Also ich habe 2 Tore nur in der Wiederholung gesehen, weil ich immer gerade in dem Moment was gemacht habe und dann schreit Hanna so auf und dann fällt das Tor verrückt.
Ich habe mir auch so das erste Tor verpasst und ich glaube sogar noch mal eins später, weil ich mir gerade was eingegossen habe. Und bei uns war es voll witzig, weil jemand neben mir dann, weil beim ersten Tor hat der Kommentator irgendwie gesagt, ja und jetzt wär's doch Ecke Hummels Tor. Und dann sagt der neben mir, ach, das passiert eh nicht. Und dann gucke ich so runter und dann, als ich wieder hochgucke, steht er da und freut sich neben mir. Und beim zweiten Tor, das er Klose geschossen hat, womit Klose, damit wir jetzt kurz hier die Rekorde raushauen, Klose der beste WM-Torschütze aller Zeiten bisher ist und Ronaldo überholt hat.
Ja, hat mich auch gefreut. Total gefreut.
Da hat er davor gesagt, hat einer gesagt, ja, wenn Klose jetzt noch ein Tor macht, das wäre so richtig, richtig ein Todesstich, wie sagt man? Wie auch immer. Todesstoß für die Brasilianer. Da wusste man ja noch nicht, wie das Spiel wirklich ausgeht und das kleine Problem nach diesem Spiel für die Brasilianer sein würde. Also ich fand es auch richtig krank. Damit ist Deutschland auch die Mannschaft mit den meisten WM-Finalteilnahmen aller Zeiten.
Ja, 8 Stück.
Und weil wir auch noch nicht über die Halbfinalteilnahme gesprochen haben, weiß ja auch schon jeder, dass Deutschland die Mannschaft mit den meisten Halbfinalteilnahmen ist. Und Jogi Löw ist bester deutscher Bundestrainer aller Zeiten mit den meisten, also Sieg-Tor-Verhältnissen und so.
Ja, und ist es nicht auch so, dass die deutsche Mannschaft die erste Mannschaft ist, die es geschafft hat, 4-mal hintereinander in Halbfinale zu ziehen? Ja, genau,
wollte ich gerade irgendwie so sagen. Habe ich anders gesagt.
Wolltest du sagen,
genau. Genau.
Was ist Jogi Löw?
Bester deutscher.
Erfolgreichster Trainer.
So wenig Niederlagen und Gewinne. Also so, wie auch immer, diese Aufzählung von den Listen gibt es halt nicht. Neuer hat jetzt 51 Spiele gespielt für die deutsche Nationalmannschaft. Rat mal, wie oft er verloren hat, wenn Neuer auf dem Platz stand, die deutsche Nationalmannschaft.
2-mal.
Okay. Und man muss sich überlegen, von den 3-mal war einmal gegen Italien bei der Weltmeisterschaft und einmal gegen Spanien bei der Europameisterschaft.
Ja.
Krass, oder? Oder nicht bei der Europameisterschaft, sondern...
Doch, doch.
Echt? Nee, bei der Europameisterschaft war Italien und was war damals Weltmeisterschaft? Spanien.
Ja, eben Spanien, genau. Und die Europameisterschaft davor war ja auch schon Spanien.
Ja, aber das war dann im Finale, aber da hat Neuer ja nicht... Ja. Doch, da hat Neuer auch gespielt. Oder? Da hat Lehmann ja nicht mehr gespielt.
Nee, und wer sollte sonst spielen?
Ich glaube, Neuer.
Hat René Adler gespielt? Nee. Doch?
Nee.
Egal. Kann sein, dass René Adler gespielt hat.
Ja. 2008 WM. Ich gucke das jetzt kurz nach. Finalrunde. Ja, Lehmann hat da noch gespielt.
Lehmann? Ja.
Naja, dann.
Witzig, wer da gespielt hat.
Ja, auch sonst, ne? Eigentlich. Kennt man wenig noch. Friedrich hat damals noch gespielt, Arne Friedrich. Metzelder, Rolfes, Hitzelsberger, Schweinsteiger, Ballack, Podolski, Klose. Klose ist demnach auch der erste Spieler, ne, der es geschafft hat, in 4 WM-Halbfinalen hintereinander zu stehen.
Mhm.
Weiß nicht, ob er auch jedes Mal als Stamm. Wobei ich weiß nicht, ob er jedem gespielt hat, aber er ist halt der Erste, der alle erreicht hat. Und es war noch ganz, ganz viele andere Sachen. Höchster WM-Halbfinalsieg ist klar. Die WM, dadurch, dass Niederlande jetzt Elfmeterschießen machen musste, gestern Abend auch die WM mit den meisten Elfmeterschießen, mit 2006 und nochmal irgendwann. Also irgendwie krasse Rekorde, die WM, bisher so. Echt heftig. Aber hat Spaß gemacht. Dein Tipp fürs Finale?
Weiß nicht. Aber ich muss jetzt einen Tipp abgeben. Ja. Stimmt. 3-1 Deutschland.
Ja, sag ich auch. 3-1 Deutschland, glaube ich. Ja. Ja, war ein schönes Spiel. Also es ist irgendwie krass anzugucken. Und es ist krass, wie stark das Spiel dafür gesorgt hat, dass jetzt jeder gerade über Fußball spricht. Also gerade so in Amerika oder so, sprechen die jetzt fast mehr über Fußball, habe ich den Eindruck, als die amerikanische Mannschaft noch im Turnier war.
War halt total untypisch, das Spiel. Ich meine, wann fallen schon mal
4
Tore in 6 Minuten oder so?
Das war so krass. Ich fand ja auch, es war so, dass man gar nicht realisieren konnte, dass das jetzt so ist. Also ich hatte, glaube, wenn ich Brasilianer gewesen wäre, ich hatte jetzt kein einziges Mal so das Gefühl gehabt, dass ich jetzt sagen hätte können, so, ja und jetzt müssen wir vor, weil es irgendwie so schnell aufeinander passiert ist, dass es irgendwie gefühlt 1-0 stand und man so dachte, ja okay, mal gucken. Und dann stand schon 5-0 und das Spiel war gelaufen.
Ja, es war halt echt nach 30 Minuten gelaufen. Da dachte ich auch so, was geht jetzt da in den Köpfen? Oh Mann, das ist so ein typischer Journalistenspruch. Was geht in den Köpfen der Spieler vor?
Ja.
Aber dachte ich dann halt wirklich, so, weil für die Brasilianer war es kacke, Spiel gelaufen und WM zu Hause und es ist eigentlich vorbei und jetzt müssen sie ja noch weiterspielen. Für die Deutschen war es auch so, Spiel gelaufen, sollen wir jetzt noch durchpowern oder so.
Ja. Jogi Löw hat ja...
War irgendwie ganz, ganz skurril dann, fand
hat
ich.
Hat ja, so meine Infos, in der Halbzeitpause in der Kabine gesagt, dass sie sich ein bisschen zurücknehmen sollen und die Mannschaft jetzt nicht zerstören sollen, die Brasilianer.
Ja, aber ich meine, stell dir vor, die hätten so weitergemacht. Die Brasilianer, die hätten sich ja nicht wehren, also die hätten sich echt nicht wehren können. Das hätte zweistellig ausgehen können, das glaube ich wirklich.
Ja, ich glaube auch. Also man hat es ja auch gemerkt bei dem letzten Tor was von Schürrle. Da hat dann auch alles geklappt, ne?
Ja.
Da hing ja dann auch der Torwart nur noch am Pfosten danach. Gab so eine krasse Einstellung, wie er da so hängt. Und dann habe ich auch so gedacht, ist halt auch so bitter, weil du musst halt weiterspielen. Du weißt, dass du jetzt nichts mehr machen kannst. Selbst ein Tor bringt es dir nicht wirklich. Also klar, das 1-7 war jetzt noch nicht schlecht, aber so viel bringt es jetzt auch nicht. Und du musst halt noch spielen, du darfst noch nicht anfangen zu heulen und eigentlich willst du aber und das ist halt schon bitter. Aber eben, Jogi Löw hat eben gesagt, sie sollen sich in der zweiten Hälfte ein bisschen zurücknehmen, was sie ja dann auch gemacht haben.
Ja, da waren sie dann am Anfang ein bisschen wackelig. Naja, egal.
Ja, aber ist okay. Also 3-1, unser Tipp für Sonntag.
Ja, 3-1 doch.
Schön. Und für Brasilien, Niederlande? Bin ich ganz schwer zum Tippen.
Ja, finde ich auch ganz schwer, weil die Brasilianer, die würden sich ja schon gerne mit einem Sieg verabschieden, aber eigentlich sind die Holländer halt auch wieder so eine Mannschaft, die sie rein theoretisch auseinandernehmen
so
könnten.
Richtig. Und ich habe so...
Mit diesem Konterfußball, den die Holländer zelebrieren,
ja, also aus einem Spiel
ist halt
gestern,
ganz schwer für Brasilien. Ja. Ne? Ich glaube, Holland gewinnt.
Ja, das glaube ich auch. Und also... Ich glaube, es hängt voll davon ab, ob die Mannschaft jetzt noch so ein, wir müssen das Wuppen kriegen, also die Brasilianer, weißt du, so ein, wie Deutschland das damals hatte, so, ja, wir müssen jetzt irgendwie und uns gut verabschieden und so.
Ja.
Und dann auch nochmal vielleicht sich hinten ein bisschen anders formieren. Oder ob sie halt wirklich jetzt komplett gebrochen sind als Mannschaft. Und nach dem Spiel war mein Eindruck eher so, ja, es ist halt vorbei. Und dann könntest du richtig blöd ausgehen. Mit einem 3-0 Niederlande oder so.
Ja, ich meine, die haben ja eigentlich schon das ganze Turnier lang nicht gut gespielt.
Aber ich sage jetzt einfach mal Elfmeterschießen. Hier für meinen Podcast-Tipp ist Elfmeterschießen 4-3 für Brasilien.
Nee, ich sag 2-0 Holland. Nee, ein Tor schießen sie schon. 2-1.
Echt? Nee, dann glaube ich, also vor dem 2-1 passiert, glaube ich, eher ein 3-1. Naja.
Ist ja auch echt, na, eigentlich egal.
Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß fürs Finale.
Ich dir auch.
War gestern Abend auf der Fanmeile. Aber dazu vielleicht das nächste Mal mehr.
Vielleicht.
Vielleicht. Und dann hoffen wir, dass ich nächste Woche aus Brasilien zurückkomme mit der Mannschaft. Mit dem Pokal. Und ja. Tschüss.
Tschüss, Julian.
So, das war's fürs Erste. Auf ein Kipferl gibt es nicht bei Instagram, nicht auf Facebook und nicht auf Google+. Ihr könnt jetzt aber auf Twitter @aufeinkipferl folgen oder abonniert doch einfach den Feed. Das ist immerhin besser als nichts. Jetzt aber echt mal Schluss hier.